Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice. Nothing beats life.
NZZ Akzent. Wenn man nur hört, was hier gerade passiert, dann klingt es erstmal wie ein typischer Protestmarsch. Ein Mann brüllt von einer Tribüne herunter durch sein Mikrofon. Freiheit für alle vier Teile von Kurdistan, ruft er hier. Diese Szene ist auch tatsächlich ein Protestmarsch, vor allem aber ist sie eine Beerdigung. Auf dem Friedhof der Stadt Kamischli im Nordosten Syriens wird ein Mann zu Grabe getragen. Daniel, du hast den Trauerzug begleitet.
Ja, richtig. Der Mann, der heißt Ahmed Omar. Das ist ein irakischer Kurde, der in dieser Stadt in Nordsyrien zu Grabe getragen wird. Am vergangenen Freitag war das begleitet von hunderten Menschen, die ihm als Märtyrer das letzte Geleit gegeben haben. Und dieser irakische Kurde ist in Syrien an der Front gefallen im Kampf für die kurdische Sache. Ausgerechnet an dem Tag, an dem er eben beerdigt wird, wird jedoch deutlich, dass wahrscheinlich dieser Wunsch nach einem syrischen Kurdistan, nach einem autonomen syrischen Kurdistan, ebenfalls zu Graben getragen werden muss.
Die Kurden sind die größte ethnische Minderheit in Syrien. Den Nordosten des Landes haben sie lange selbst verwaltet und verteidigt. Doch mit der neuen syrischen Regierung hat das nun ein Ende. Der Traum von der kurdischen Autonomie ist ausgeträumt, sagt Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin Sarah Ziegler. Daniel, du warst ja die letzten Tage in diesem syrischen Gebiet unterwegs, das als kurdisches Autonomiegebiet bekannt ist. Kannst du uns bitte noch mal sagen, was das konkret bedeutet?
Ja, genau. Das umfasste, muss man sagen, bis vor kurzem eben große Teile Ostsyriens, Nordostsyriens. Es ist ein flaches Land, ein Bürgerkriegsland, das von kurdisch geführten Milizen, den sogenannten syrisch-demokratischen Kräften, lange Zeit beherrscht wurde. Die Kurden nennen Teil dieses Gebietes, wo sie selber leben, Rojava. Das steht für Westen, das heißt für Westkurdistan. Die Kurden leben ja verteilt über vier verschiedene Länder, Irak, Iran, Türkei und eben Syrien. Mhm. Und in diesem Gebiet haben diese kurdisch geführten Milizen und eben diese kurdisch geführte Administration von Nordostsyrien seit über 10 Jahren regiert. Es gab eine eigene Regierung, es gab ein eigenes Militär, eben diese SDF-Milizen, wo kurdische Truppen dazugehört haben, aber eben auch arabische Milizen. Da haben Männer gedient, aber auch Frauen. Es gab eine eigene quasi Hauptstadt, Verwaltungshauptstadt, das einerseits Hasake, dann andererseits Kamischlo, die Stadt, wo eben die Beerdigung stattgefunden hat. Mhm. Das war so eine Art Quasi-Staat, der innerhalb dieses Syriens, wir erinnern uns ja ran, in Syrien gab es einen langen Bürgerkrieg, existiert hat. Gegründet oder entstanden ist dieser Staat aus dem Kampf der Kurden gegen den IS, gegen den Islamischen Staat. Man erinnert sich, die Kurden haben damals viele Opfer gebracht für diesen Kampf. Dieses Gebilde, wenn man so will, in Ostsyrien, dieses kurdisch geführte Gebilde, wurde zuletzt immer noch geduldet. Auch eben, als sich die Lage in Syrien verändert hat und in Damaskus der neue syrische Präsident Ahmed al-Sharra an die Macht kam, der dort den lange Zeit herrschenden Diktator Bashar al-Assad vertrieben hat.
Jetzt hast du aber selber in deiner Beschreibung dieses kurdischen Autonomiegebiets schon angefangen, die Vergangenheitsform zu benutzen. Jetzt wird es auf einmal nicht mehr geduldet. Warum?
Richtig. Also in den letzten Wochen kam es zu dramatischen Entwicklungen. Es kam zu einer Militäroffensive der Regierungstruppen, die halt weite Teile dieser kurdisch dominierten Gebiete überrollt haben. Mhm. Der Grund für diese Militäroffensive lag in einem langen Streit, den es schon gab zwischen eben dieser neuen Regierung unter Präsident Sharra und der kurdischen Führung, wo es darum geht, wie Syrien in Zukunft aufgeteilt werden soll. Da gab es Unstimmigkeiten, wie die Armee aussehen sollte, welche Kompetenzen bekam. Und irgendwann hatten eben die Regierungsleute in Damaskus genug und haben sich für eine militärische Offensive entschieden. Mhm. Es gab dann diese Militäroffensive, die geführt wurde mit Todesopfern. Und unter anderem sind eben auch Leute gestorben, wie eben dieser kurdische Kämpfer, an dessen Beerdigung ich war. Und an dem Tag, als er beerdigt wurde, kam es dann zu einem Abkommen zwischen Muslim Abdi, dem Führer der Kurden, und dem syrischen Präsidenten. Dieses Abkommen sieht vor, dass diese Selbstverwaltung endet, dass das kurdische Militär in das syrische übergeht und diese Autonomie in dieser Form, wie sie bisher existiert hat, endet.
Hm. Und jetzt ist dieses Abkommen noch keine ganze Woche alt, während wir hier sprechen. Was merkt man denn jetzt schon davon? Also hat die syrische Regierung jetzt innerhalb dieses nun ehemaligen Autonomiegebiets schon irgendwas umgesetzt? Haben die da jetzt die Macht übernommen schon?
Ja, ganz so schnell ging es nicht. Als ich vor Ort war, waren da noch keine syrischen Truppen. Inzwischen sind syrische Truppen in diese Gebiete einmarschiert, allerdings nicht überall. Also beispielsweise in der Stadt Hasake, die teils von Arabern, teils von Kurden bewohnt wird. Da sind Truppen einmarschiert. Ich glaube, in Kamishlo sind sie mittlerweile auch. Allerdings sind das nur einzelne Verbände. Man hat aber, als ich da war, als dieses Abkommen unterzeichnet wurde, an dem Tag hat man schon gemerkt, in der Stimmung irgendwie ein bisschen, dass es mit dieser kurdischen Autonomie in dieser Form, wie sie vorher war, zu Ende geht. Auch wenn eben zum Teil immer noch unklar ist bis jetzt, wie denn am Ende dann diese neue Situation in dieser Region aussehen wird.
Ja, du sprachst gerade davon, dass die syrischen Truppen einmarschiert sind. Das klingt immer gleich so bedrohlich. Ist es so bedrohlich denn auch oder sind die einfach jetzt erstmal nur da?
Also was ich halt mitbekommen habe, war es halt so, dass es zum Teil Ausgangssperre gab, als sie in die Stadt reingekommen sind, vor allem in Hasake. Es war jetzt nicht so, dass die einfach einmarschiert sind, es war in Koordination mit den kurdischen Kämpfern, die ja auch immer noch im Feld stehen. Aber als ich da war, bevor die Truppen kamen, kurz vorher, hat man schon gemerkt, dass so eine Art Endzeitstimmung geherrscht hat. Also es gab bei Leuten, mit denen ich gesprochen habe, bei Kurden in Kamishlo, gab es auch Wut und Verzweiflung. Mhm. Einerseits, dass jetzt diese Autonomie enden könnte oder wahrscheinlich enden wird. Die Kurden fühlen sich auch verraten, weil sie gesagt haben, ey, wir haben jahrelang gegen den IS gekämpft. Wir haben auch für Syrien gekämpft. Wir haben auch für die Europäer gekämpft, für den Westen. Das sagen haben die Leute da immer. Ganz viele unserer Leute haben das Leben dafür gelassen. Mhm. Sie sind auch enttäuscht über die Amerikaner. Die Amerikaner haben diese kurdisch geführten Milizen, muss man sagen, wie gesagt, damals waren ja auch Nicht-Kurden mit dabei, die gekämpft haben. Die Amerikaner haben die mit Luftangriffen damals unterstützt und haben bis vor kurzem noch mit den Kurden zusammengearbeitet, haben sich dann aber dann die Seite gewechselt und wir erinnern uns, Präsident Chara auch nach Washington eingeladen. Und das ist etwas, was bei den Kurden auch ein Trauma ausgelöst hat, was sie auch extrem enttäuscht hat. Und jetzt fragen sie sich, wofür haben wir damals gekämpft, wofür sind diese Leute gestorben?
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe James Bay, Jess Glynn, Stress, Stefanie Heinzmann und Noah Vera Gut zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 26. Februar bis 7. März in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artonice.com.
Die Kurden fragen sich, wofür haben sie gekämpft? Und ich frage mich, wenn das doch 10 Jahre sehr gut lief, auch mit Unterstützung von einer Großmacht wie den USA, wie kam es dazu, dass dieses kurdische Autonomiegebiet quasi sein Standing in der Welt verloren hat?
Es gibt da so verschiedene Ebenen. Also einerseits wurden die Kurden, glaube ich, Opfer einer veränderten geopolitischen Lage. Mhm. In dem Moment, in dem Bashar al-Assad, der von Sanktionen, mit Sanktionen belegte Diktator in Damaskus stürzte, gab es eine neue Option für Amerikaner und Europäer mit Ahmed al-Sharra. Ahmed al-Sharra, muss man wissen, ist ein früherer Dschihadist, kommt eigentlich ursprünglich aus dem Al-Qaida-Umfeld, hat sich jetzt laut eigenen Angaben geändert, tritt jetzt als Staatsmann auf. Die Kurden haben niemals damit gerechnet, dass es Sharra gelingen würde, so schnell das Vertrauen der westlichen Mächte und vor allem der Amerikaner zu gewinnen. Und die Amerikaner haben daraufhin die Seiten gewechselt, sehen jetzt in Sharra einen Partner und entsprechend haben die Kurden, wenn man so will, ihren Wert als Verbündete verloren. Das ist das eine.
Ja.
Das andere Element ist halt auch, dass es innerhalb dieser von diesen kurdisch dominierten Milizen beherrschten Zone und dieser Administration beherrschten Zone Unzufriedenheit gab.
Was hat die ausgelöst?
Das gab, muss wissen, in diesem Gebiet in Ostsyrien, das ja zu dieser ostsyrischen Autonomie gehört hat, leben nicht nur Kurden, sondern die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Autonomiegebiet vor dieser Militäroperation jetzt waren Araber. Und viele dieser Araber in Städten wie Raqqa oder auch auf dem Land dort, die haben diese kurdische Autonomiebehörde eher als Besatzungsmacht wahrgenommen. Also wenn man da hingefahren ist, schon vor einem Jahr, haben die Leute beklagt, sie haben gesagt, die investieren nichts, das ist ein oppressives Regime, wir wollen das nicht, wir fühlen uns benachteiligt, auf die Seite geschoben. Diese Klagen hat man immer gehört.
Und stimmten die?
Das ist schwierig zu sagen. Also was immer wieder natürlich gesagt wurde, ist, die Einschätzung der Leute dort ist, dass es viel Korruption gab. Dieses Autonomiegebiet in Ostsyrien war so eine Art rätedemokratisches Konstrukt, wo auch die Minderheiten Mitspracherecht haben. Aber wenn man mit Leuten vor Ort gesprochen hat, haben einem viele dann gesagt, das stimme gar nicht. Und in Wahrheit wären es dann meistens eher kurdische Militärkader, die halt am Endeffekt das letzte Wort bei den großen Entscheidungen haben. Und diesen Kadern wird einerseits Korruption vorgeworfen zum Teil, andererseits wird ihnen aber auch vorgeworfen, sie stünden eigentlich in enger Verbindung mit der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, die ja in der Türkei als Terrororganisation gelistet ist und auch in manchen europäischen Ländern verboten ist. Und all das zusammen hat die Kurden extrem unbeliebt gemacht, auch auf dem Feld. Und durch diese Verbindung zur PKK, die zumindest auf ideeller Basis durchaus besteht, war es für die Kurden auch ganz schwierig, halt international Partner zu bekommen, die sie anerkannt hätten.
Heißt das denn jetzt, dass während bei den Kurden im Autonomiegebiet oder im ehemaligen Autonomiegebiet Endzeitstimmung herrscht, bei den arabischen Gruppen, die dort leben, Jubel herrscht?
Ja, man kann das schon so sehen. Es gibt so eine Dichotomie. Als ich durch Syrien gefahren bin, war ich erst halt in diesen arabischen Gebieten, wo die kurdisch geführten Milizen sich zurückziehen mussten. Und da hat tatsächlich, im ersten Blick haben Feiern stattgefunden, man ist da in die Städte reingefahren, die Leute haben Syrienfahnen geschwungen und haben Revolutionslieder gesungen und viele haben gesagt, ja, wir sind froh, dass die jetzt weg sind und wir hoffen jetzt auf eine bessere Zukunft in einem gesamtsyrischen funktionierenden Staat. Mhm. Ob die neue Regierung diese Zukunft dann auch bieten kann, ist nochmal eine andere Frage, denn die wirtschaftliche Situation in dieser Region ist katastrophal. Gleichzeitig gibt es dann aber natürlich auch andere Reaktionen. Es gibt ja neben den Kurden und den Arabern auch Minderheiten wie die Christen zum Beispiel, die dort leben. Da haben manche von ihnen auch auf Seiten der Kurden gekämpft und kämpfen immer noch auf Seiten der kurdischen Milizen. Und da gibt es welche, die dem ganzen kurdisch dominierten Autonomie eher kritisch gegenüberstanden. Andere unterstützen das sehr, weil sie sich vor Schara und diesen islamistisch geprägten neuen Damaszener Regierungen mehr fürchten. Es gibt da beides. Und dann gibt es natürlich einfach auch die Kurden selber.
Was könnte denen denn passieren, jetzt, wo sie ihre Autonomie aufgeben mussten? Könnte es zum Beispiel sein, dass sie sagen, wir müssen fliehen, wir sind hier nicht mehr sicher?
Ja, das ist eben auch etwas, was sich viele Leute, als ich dort war, selbst gefragt haben. Mhm. Und es gibt da natürlich eine große Sorge und es gibt eine große Angst, dass halt Schlimmes passieren könnte. Das ist auch nachvollziehbar, weil die Kurden ja lange gegen den IS gekämpft haben. Der IS hat extrem gewütet in diesen Regionen gegen die Minderheiten. Und viele Kurden sehen halt die jetzige Schacher-Regierung eigentlich als eine neue Form desselben islamistischen Gedankenguts. Mhm. Und gleichzeitig hat halt die Regierungsarmee auch in den Regionen, wo sie im letzten Jahr einmarschiert ist, also anderen Minderheitsgegenden, minder von Minderheiten bewohnten Gegenden in Syrien, Drusengebiete und den Alawiten an der Küste, haben zum Teil mit der Regierung verbündete Kämpfer extrem gewütet und auch Massaker vollbracht. Und davor fürchten sich natürlich viele Kurden. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Ängste, die dann eher politisch sind, also zum Beispiel bei diesen Frauenbrigaden, wenn man mit denen spricht, die machen sich natürlich Gedanken, welche Zukunft haben wir überhaupt in einer Armee, die eher aus einer islamistischen Tradition herauskommt. Darüber hinaus natürlich auch die Frage, als Frauen mit dem konservativen Gesellschaftsbild, das viele Leute um Schara haben, was für eine Zukunft haben wir dann da? Es gibt Flüchtlinge, die geflohen sind vor den ganzen Kriegen und Konflikten in Syrien, die jetzt nicht genau wissen, wo sie weiterhin sollen. Es ist wirklich alles in der Schwebe und natürlich gibt es die Angst bei den Kurden vor dem, was passieren könnte.
Wissen wir denn überhaupt etwas darüber, was al-Shara und die syrische Regierung von diesem Autonomiegebiet wollen? Also wollten sie es nur wieder haben oder haben die konkrete Pläne dafür?
Die Regierung in Damaskus argumentiert natürlich, indem sie sagt, ja, wir sind jetzt die international anerkannte Regierung und wir wollen die Souveränität auf unser gesamtes Territorium ausweiten. Und die Regierung sagt dann immer wieder, wir kämpfen nicht gegen die Kurden, sondern es richtet sich gegen die PKK, die wir als ausländischen Akteur sehen und so weiter. Es gibt aber natürlich auch noch ganz pragmatische Gründe, warum die Damaszener Regierung diese Gebiete kontrollieren will. Mhm. In Ostsyrien sind viele Ressourcen, vor allem Öl und Gas. Da liegen große Ölfelder, die bisher nicht unter der Kontrolle der Regierung sind. Jetzt kann die Regierung diese Felder unter die Kontrolle bringen. Und im kriegszerstörten, wirtschaftlich komplett kaputten Syrien geht natürlich die Hoffnung um, dass vielleicht das Geld aus diesen Ölfeldern auch helfen kann, den Wiederaufbau zu finanzieren.
Ich möchte am Ende dieser Folge noch mal kurz auf die Beerdigung vom Anfang zurückkommen. Die Trauernden da wussten nicht, dass das Abkommen am gleichen Tag unterzeichnet wird, das ihre Autonomie beenden wird. Und sie zeigten sich da sehr emotional, auch gefühlt sehr kampfbereit. Besteht da die Gefahr, dass sie weiter Widerstand leisten werden? Droht eventuell ein neuer Bürgerkrieg?
Während der Beerdigung, es ist richtig, da war die Stimmung extrem emotional. Man muss natürlich auch verstehen, das ist eine Beerdigung, das ist eine Minderheit, die Kurden, die immer wieder gelitten haben in der Geschichte, auch schon unter Assad. Und sich in einem Überlebenskampf sehen, was nachvollziehbar ist, natürlich auch aus ihrer Perspektive. Und entsprechend war das natürlich eine aufgeheizte und auch emotionale Stimmung. Wie gesagt, es war auch in dem Zeitpunkt war das Abkommen ja noch nicht bekannt. Ob das bedeutet, dass es weiterhin Gewalt geben wird, das ist schwierig zu sagen. Es war ja auch der Wille von beiden Seiten da, mit diesem Abkommen ein weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Das haben ja sowohl kurdische Politiker als auch Vertreter der Regierung gesagt. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Ich glaube, das wird sich jetzt dann auch zeigen, was die Regierung halt macht. Wie sie dann vorgehen wird in diesen Regionen, wie sie auch die Rechte der Kurden respektiert, das ist eben die Frage. Als ich dann am Abend nach der Beerdigung in einem Café saß, da saß halt ein Mann da, ein junger Mann, der meinte zu mir so, ja, er sehe das nicht, er kann sich kaum vorstellen, dass die Leute hier das akzeptieren werden, dass jetzt Sharas Männer hier reinkommen. Man kann aber einfach nur hoffen, dass das auf alle Fälle friedlich verläuft.
Danke, Daniel.
Danke dir und Grüße nach Zürich.
Unser Nahost-Korrespondent beobachtet die Lage in Syrien weiter für euch. Den Link zu seiner Berichterstattung in der NZZ und zum dazu passenden Probeabo findet ihr in den Shownotes. Und da, in der Podcast-App eures Vertrauens, da habt ihr vielleicht auch schon unseren neuen Look entdeckt. NZZ-Akzent ist jetzt nicht mehr grün-gelb, sondern violett-türkis. Wir hoffen, unser neues Logo gefällt euch. Das war NZZ-Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.